Es ist ein zutiefst ärztliches Bedürfnis, Menschen helfen zu wollen. Die Hauptklage der Post-Covid-Betroffenen ist, dass sie nicht ernst genommen werden.
Gegenstand von Interesse, der Kliniken-Schmieder-Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen bei Gegenstand von Interesse, dem Podcast der Kliniken Schmieder. Hier geht es in jeder Folge um einen Gegenstand, um einen Gast und um ganz viel neurologische Rehabilitation. Heute spreche ich mit Professor Jöpkes über seine digitale Helferin Liz und darüber, wie Menschen, die an Post-Covid leiden, unterstützt werden können. Professor Dr. Michael Jöpkes ist ärztlicher Leiter der Kliniken Schmieder in Konstanz. Mein Name ist Doro Frangopoulos. Ein Hinweis, falls ihr das ein oder andere Wort nicht kennt, Erklärungen findet ihr in den Infos zu dieser Folge, den Shownotes. Welchen Gegenstand haben Sie mitgebracht?
Ja, Frau Frangopoulos, heute habe ich für Sie Liz mitgebracht. Liz ist ein Rehabilitation Companion, ist ein zusätzlich in der Rehabilitation einsetzbares digitales Device, welches wir zusammen mit europäischen Partnern entwickelt und getestet haben.
Können Sie Liz beschreiben?
Das, was eigentlich das technisch Spannende an Liz ist, das ist von der Hardware her ziemlich einfach. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Tablet. Und ein Tablet als solches ist ja wenig appellativ. Und um Liz ein bisschen ansprechender zu machen, noch anregender zu machen, haben die holländischen Kollegen um den Professor Vastenburg eine Plexiglasscheibe entworfen, die ausgeschnitten ist und die vor dieses Tablet gelegt wurde und die zusammen mit der Grafik, die eingeblendet wird, Liz den Eindruck verleihen, wie wenn ein Mädchen, eine junge Frau, eine Frau aus dem Tablet zu ihnen spricht.
Genau, Liz guckt mich hier auch gerade an, zwinkert mit den Augen. Sieht aus wie ein Mädchen, eine Frau, wie Sie gesagt haben, die das Tablet quasi festhalten würde und winkt mir auch ein bisschen zu. Es sieht ganz niedlich aus, aber was kann Liz?
Liz kann das, was man ihr als Inhalt mitgibt. Ganz ursprünglich kommt diese Entwicklung aus dem Bereich der Pflegewissenschaften. Der erste Einsatz von Liz war in Pflegeheimen. Ältere Menschen verlieren ja häufig ihr Durstgefühl, ihr Appetitgefühl. Und das erste, was Liz gemacht hat, war in Pflegeeinrichtungen ältere Menschen dazu angehalten, ausreichend Nahrung zu sich zu nehmen und ausreichend häufig zu trinken.
Welche Rolle spielt Liz in Ihrer Arbeit? Wie setzen Sie Liz ein?
Wir haben Liz im Rahmen eines Projektes der Europäischen Union damals auf unsere Bedürfnisse der neurologischen Rehabilitation angepasst. Es war eine Zeit, in der das neue Krankheitsbild des sogenannten Post-Covid-Zustands neu auf uns zukam. Und wir haben nach Möglichkeiten gesucht, wie wir den Betroffenen eine Gelegenheit geben, sich positiv selber zu evaluieren. Und wenn es Bedarf, Energie, Wünsche gab, dann auch in ein Eigentraining einzusteigen. Und das war der Grundgedanke, mit dem wir gestartet sind. Zusammen mit mehreren studentischen Mitarbeitern haben wir dann einen Fragebogenkatalog entwickelt, der tageszeitspezifisch von Liz an die Betroffenen herangetragen wurde und denen ermöglicht hat, sich positiv selbst zu evaluieren. Die Menschen mit dem Post-Covid-Zustand haben häufig das Problem, dass sie ihr Energieniveau nicht gut einschätzen können, häufig dann auch verbissene Durchhalter sind und im Laufe des Tages sich viel zu viel zumuten. Und mit Lissy konnten sie dann immer wieder innehalten, reflektieren, schauen, wo sie stehen, schauen, wie sie den Tag selber weiter gestalten können. Im Rahmen dieses von der EU geförderten Projektes haben dann am Ende 70% der Betroffenen gesagt, dass sie profitiert haben und dass es ihnen gut getan hat.
Damit ich mir das noch ein bisschen besser vorstellen kann, können Sie beschreiben, wie eine typische Interaktion LIS-PatientIn aussehen kann?
Das geht zum Beispiel morgens damit los, dass zu einer bestimmten Uhrzeit Sie gefragt werden, wie Sie geschlafen haben. Ja, ob Sie erholsam geschlafen haben, ob es irgendwelche Dinge gab, die Ihren Schlaf unterbrochen haben und wie energetisch Sie sich für den Tag fühlen. In einer weiteren kognitiven Verhaltenstherapie haben wir mit den Patientinnen versucht einzuüben, dass sie etwas visualisieren, was wir Energiebälle genannt haben. Sie haben also, um den Tag zu bestreiten, circa 5 Energiebälle. Und wenn sie aber die Nacht schlecht geschlafen haben, vielleicht auch mehrfach raus waren, nicht erholt sind und dann morgens gefragt werden, dann können sie als erstes schon mal reflektieren, ja, vielleicht sind es heute ja gar nicht 5, vielleicht sind es ja heute nur 4 oder 3. Und dann kommt die nächste Frage, wie wollen sie sich die für den Tag einteilen? Und damit starten eigentlich die Patientinnen in den Tag. Und im Laufe des Tages ändern sich dann die Fragen so ein bisschen. Da wird mehr so geschaut, was sie schon geleistet haben, ob sie mit dem, was sie geleistet haben, zufrieden sind, wie viel Energie sie jetzt noch haben und ob sie Lust haben, verschiedene Übungen zusätzlich zu machen. Und Lissy ist ja von der Hardware her ein Tablet, sodass es ganz einfach war, auch einige Übungen auf dieses Tablet aufzuspielen, für die Menschen mit dem Post-Covid-Zustand, insbesondere Atemgymnastik, aber auch so ein ganz besonderes, langsames, getaktetes Atemtraining. Und das konnten dann die Patientinnen immer, wenn sie zwischendurch sich in der Lage fühlten und gedacht haben, das tut mir jetzt gut, konnten sie das immer durchführen.
Wie vielen Patienten haben Sie Liz schon mit auf den Weg gegeben?
Im Rahmen der Studie war es eine Anzahl, die war knapp über 20. Und seither bieten wir es immer wieder an. Wir haben Begrüßungsseminare für unsere Post-Covid-Patienten. Und wenn die mögen, können sie dann auch gerne kommen und können die Liz abholen, sodass eigentlich ständig einige im Einsatz sind. Und interessanterweise gibt es auch einige ambulante Patienten, die dann in meine Sprechstunde kommen und die Liz auch mal 1, 2, 3, 4 Wochen mit nach Hause nehmen.
Okay, aber es ist jetzt nicht standardmäßig so, dass Liz nach der Reha, nach dem Reha-Aufenthalt mit dem Patient, der Patientin nach Hause geht sozusagen.
Das ist leider nicht Standard, weil wir haben nur 8.
Okay.
Und die werden natürlich schnell weg, ja?
Ja.
Deswegen müssen wir uns da so ein bisschen limitieren.
Und da gibt's keine Möglichkeit, dass ein Patient, eine Patientin das von der Kasse bezahlt bekommt?
Ja. Da gibt's ja in Deutschland sehr eng ausgelegte und bürokratische Regelungen. Also digitale Medien in Kostenträgerschaft der gesetzlichen Krankenkassen werden eigentlich nur im Rahmen einer sogenannten DiGA bezahlt. DiGA ist eine digitale Gesundheitsanwendung. Das ist eigentlich nur eine App, da gehört gar keine Hardware zu. Und da braucht man dann eine extra Zulassung für. Das ist ein ziemlich kompliziertes, hauptsächlich bürokratisches Verfahren. Das haben wir jetzt für Liz nicht durchlaufen. Also mit nach Hause nehmen, kann man die vielleicht mal zu Probezwecken. Aber der Haupteinsatz ist hier schon in der Rehabilitation. Und da deckt sie einen Bedarf ab, dem wir mit unseren personellen Ressourcen sonst nicht nachkommen könnten.
Also Liz ist eine Kollegin, die Sie unterstützt in einem bestimmten Bereich, könnte man jetzt mal zugespitzt sagen.
Ja, das kann man ganz gut so sagen. Wir wissen ja im Bereich der Rehabilitationsforschung, dass viele Dinge, die wir tun, im Prinzip Dosisfragen sind. Und wir versuchen natürlich, möglichst passende Dosen von Heilmitteln an unsere Rehabilitanten zu bringen. Wir sind dabei natürlich limitiert durch die Vorgaben, die gar nicht zum größten Teil wir selber machen, sondern die von den Kostenträgern kommen. Und selbst wenn wir diese erfüllen oder sogar übererfüllen, gibt es so Dinge wie Krankheit und Urlaub und das Zusammentreffen von denselben, die unsere Ressourcen dann weiter beschneiden. Und so suchen wir immer nach Möglichkeiten, um Patienten eine möglichst hohe, nicht zu hohe, aber möglichst hohe und angemessene Dosis an Heilmitteln zu ermöglichen. Dabei unterstützt uns Lissy.
Was muss man im Umgang mit Lissy oder Liz beachten?
Von technischer Seite kann man auch kompletter EDV-Analphabet sein und trotzdem Liz bedienen können. Für die Häuser, die Liz anbieten, bedeutet das, es muss eine tragfähige WLAN-Verbindung geben und es muss ein sogenannter Account im Hintergrund für die Betroffenen aufgesetzt werden, wo dann die Daten gesammelt werden, damit man sie nachher anschauen kann. Die Teilnehmer an so einer Sitzung mit LIS, die müssen eigentlich gar nichts können. Wenn Sie jetzt auf den Bildschirm schauen, da sehen Sie, da hat LIS eine einfache Grußformel. Wenn LIS jetzt sozusagen scharf geschaltet wäre und Sie würden sich im Zimmer LIS nähern, dann ist LIS so programmiert, dass sie schaut, ob gerade irgendetwas ansteht. Steht die Beantwortung eines Fragebogens an oder wäre jetzt Zeit für ein Eigentraining? Und wenn das so wäre, dann würde sie dafür auffordern und würde fragen, also sowohl visuell als auch akustisch, ob sie jetzt zum Beispiel Zeit für eine Atemübung haben. Dann erscheinen zwei große Buttons. Der eine heißt ja, der andere nein. Klicken Sie auf nein, dann sagt LIS okay, dann jetzt gerade nicht. Merkt sich aber, dass sie ihn dann beim nächsten Mal wieder fragt. Und wenn sie ja sagen, dann ruft sie die entsprechende voreingestellte Übung auf. Und sie können daran teilnehmen. Und sie können natürlich auch über einen großen Button jederzeit die Übung dann auch abbrechen. Und wenn Fragebögen kommen, dann werden diese Fragen vorgelesen. Es gibt wieder zwei oder maximal drei Möglichkeiten, die sie ganz einfach antippen müssen, wie ein Touchscreen. Und das war's. Also Menschen, die auch sonst nie mit Computern, Tablets oder irgendwas zu tun hatten, können LIS problemlos bedienen.
Also man muss LIS berühren, es reagiert nicht auf die Stimme alleine.
So ist das, ja. Weil es könnte ja auch ganz viele andere Geräusche im Zimmer geben. Und wenn LIS dann sozusagen immer aktiv wäre und irgendwas im Account speichern würde, dann würde das ja auch eher zu Missverständnissen führen.
Ja, dann wäre die Verwirrung groß, ja. Bei LIS und bei allen anderen.
Bei allen anderen auch, ja.
Ich würde Ihnen gerne drei Satzanfänge geben und Sie bitten, die Sätze zu ergänzen. Wenn es LIS morgen nicht mehr gibt,
dann fällt für einige Patienten eine Möglichkeit, zusätzliche Hilfe im Rehabilitationsprozess zu erhalten, weg.
Der Zusammenhang zwischen LIS und neurologischer Rehabilitation
ist unmittelbar einsichtig, denn der Inhalt von LIS wurde aus der neurologischen Rehabilitation heraus entworfen und speziell für Betroffene mit einem bestimmten neurologischen Krankheitsbild angepasst.
Seit ich angefangen habe, mich mit Post-Long-Covid zu beschäftigen,
habe ich gelernt, dass es sich um ein sehr, sehr heterogenes Patientenkollektiv handelt und dass wir mit uniformen, sogenannten Patentlösungen überhaupt nicht weiterkommen. Im Rahmen eines möglichst zielsicheren und trotzdem individuell darstellbaren Therapieangebots ist LIS da eine große Bereicherung, die für einen gar nicht so kleinen Teil unserer Rehabilitanten eine Hilfe darstellt.
Welche falsche Vorstellungen in Bezug auf Post-Long-Covid würden Sie gerne aus der Welt schaffen?
Sehr häufig erlebe ich in den Seminaren, die ich mit Betroffenen abhalte oder auch, wenn ich mit Selbsthilfegruppen Gespräche führe, als erstes diesen großen Wunsch, diesen großen Bedarf der Betroffenen, dass ihre Erkrankung ernst genommen wird, in dem Sinne, dass es sich um eine organische, autoimmunologische Erkrankung handelt und dass sie, um nicht in die Richtung einer Psychogenese geschoben zu werden, sämtliche psychodynamischen Aspekte verleugnen. Das finde ich immer ganz schade, weil im Durchschnitt kommen die Betroffenen 29 Monate nach der Infektion zu uns und haben zahlreiche Belastungen erlebt, die natürlich auch zu vielen psychischen Reaktionen geführt haben. Ängste, Sorgen, Depressivität, das finden wir ganz regelhaft. Und wenn man nicht entweder organisch oder psychodynamisch denkt, dann kann man diesen Betroffenen sehr, sehr gute Behandlungsangebote machen und im Sinne dieses sowohl als auch psychotherapeutische Elemente und körperliche Therapien, insbesondere das Erlernen des sogenannten Pacings, wunderbar miteinander verbinden.
Was sind die Pacings?
Pacing, das ist ein Begriff, der sich in der Post-Covid-Szene sehr verbreitet hat. Er heißt eigentlich, dass man achtsam mit seinen Energiereserven umgehen soll und nicht zu viele von diesen zu rasch verbrauchen, weil die Antwort darauf ein vertiefter Erschöpfungszustand sein kann. Und das ist eigentlich etwas, was wir versuchen, mit den Betroffenen zu erlernen, dass sie wieder achtsam ihre eigenen Energiereserven kennenlernen und sich entsprechend verhalten.
Jetzt haben Sie gesagt, Liz hilft auch dabei. Energiepunkte oder Energiebälle, wie haben Sie es genannt?
Ja, die berühmten Energiebälle.
Energiebälle, genau. Da ein bisschen drüber nachzudenken und die sich gut einzuteilen für den Tag. Ist das in der Behandlung von Post-Long-Covid-PatientInnen ein wesentlicher Bestandteil, den Umgang mit den eigenen Ressourcen zu reflektieren und zu erlernen?
Ich glaube ja. Es gibt einige Arbeiten von Forschergruppen aus dem Bereich der Psychotherapie, wo wir auch die Freude hatten, ein bisschen beteiligt zu sein im Rahmen einer großen Studie, die gezeigt haben, dass es eigentlich hauptsächlich zwei Persönlichkeitsmerkmale von Post-Covid-Patienten gibt. Und die eine weitaus größte Gruppe, das ist die der Durchhalter. Ja, und zwar die der verbissenen Durchhalter und eine ganz kleine Gruppe fröhlicher Durchhalter gibt es auch, ja. Aber was heißt das mit anderen Worten, Durchhalter zu sein? Das heißt, dass man in seinem bisherigen Leben gelernt hat, dass wenn man an eine Herausforderung kam, die einen so an die Grenze gebracht hat, dass man mit der Methode Augen zu und durch nochmal alle Reserven mobilisieren und dann bin ich auch erfolgreich, dass das tatsächlich richtig war. Dass man damit meist mehr beruflich als privat doch gute Chancen hatte, eine sehr erfolgreiche berufliche Karriere zu gestalten. Und das haben die Menschen verinnerlicht. Und wenn ich immer wieder auch mal wohlwollend reflektiere, wo ich gerade mit meiner Energie stehe, dann kann ich vielleicht diesen Automatismus lernen, langsam so ein bisschen zu durchbrechen. Unser Sporttherapeut sagt immer, in der Nordic Walking Gruppe ist es ganz leicht, die Post-Covid-Patienten zu erkennen. Fast alle von denen nehmen die Stöcke und rennen los. Man kann die fast gar nicht mehr erreichen und nach 2 Minuten stehen sie ausgepumpt dann am Rand und kommen nicht mehr mit. Das veranschaulicht das, glaube ich, ganz schön. Wenn innerhalb dieser 2 Minuten die imaginäre Lissy sagen würde, hey, wie sieht's denn mit deiner Energie aus? Und die würden sich da reflektieren und würden merken, okay, ich gehe eigentlich jetzt im Moment zu nah an meine Grenzen dran. Ich verbrauche zu viel von der mir zur Verfügung stehenden Energie, wäre schon viel gewonnen.
Jetzt haben Sie gesagt, das Durchhalten, das diese PatientInnen häufig an den Tag legen, das ist erlernt und verinnerlicht. Das heißt, das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen. Müsste die Öffentlichkeit anders mit solchen PatientInnen umgehen oder anders darauf blicken? Würde das denen schon helfen?
Die Hauptklage der Post-Covid-Betroffenen über die Gesellschaft ist, dass sie nicht ernst genommen werden und sich nicht ernst genommen fühlen in ihrer vorzeitigen Erschöpfbarkeit, Ermüdbarkeit und dass das im Beruf, in der Familie, in der Partnerschaft auch häufig zu massiven Reibungen führt. Eine Patientin hat mir mal gesagt, das fand ich ganz plastisch, manchmal wünsche ich mir, ich habe eine ganz große Narbe quer übers Gesicht, dann würde mich keiner fragen, wenn ich sage, ich bin müde und erschöpft. Warum bist du denn müde und erschöpft? Du siehst ja noch ganz gut aus. Das ist vielleicht das größte Problem der Post-Covid-Patienten, dass sie unter einem Phänomen leiden, was die Gesellschaft von außen kaum wahrnehmen kann. Sie stehen da in einer Reihe mit Schmerzpatienten zum Beispiel.
Was sollten Angehörige, Freunde, Freundinnen, Arbeitgeberinnen wissen über Post-Long-Covid, um gut mit den Betroffenen umgehen zu können, angemessen mit den Betroffenen umgehen zu können?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es ja doch auch ein heterogenes Kollektiv ist. Und wohlmeinende Arbeitsplätze sind so gestaltet, dass diesen Menschen die Möglichkeit eingeräumt wird, mit ihren Ressourcen zu haushalten. Das betrifft natürlich auch Familie und Partnerschaft. Wenn in einer Familie auch gerade kleine Kinder sind, dann ist das ganz, ganz schwierig, weil diese ja ihre Mutter oder ihren Vater, meistens die Mutter, es sind so 70% der Betroffenen, sind Frauen, ganz anders kennen und da auch nicht so einen Zugang zu haben. Auch in Partnerschaften ist es schwierig, da immer tolerant sich zu verhalten, wenn man zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt und der Partner, die Partnerin dann auf dem Sofa liegt und sagt, ich kann heute nicht, bring du bitte den Müll runter. Ja, das ist einfach ganz, ganz schwierig. Und da helfen eigentlich nur offene Gespräche und der Versuch, das zu erklären. Und das, was die Post-Covid-Patienten sich wünschen, ist, dass der oder die andere das versteht. Das ist aber schwierig.
Ja, das ist generell im menschlichen Umgang manchmal schwierig, dann noch, wenn sowas dazu kommt. Ja, jetzt haben Sie gesagt, Frauen sind häufig betroffen. Gibt es noch andere Faktoren?
Wir haben ja an einer großen Studie teilgenommen. Post-Covid-Rehabilitation hieß die. Die wurde von der Deutschen Rentenversicherung gefördert. Wir haben mit einigen anderen Reha-Kliniken zusammen teilgenommen. Von den Kliniken Schmieder haben auch die Kliniken Schmieder in Geilingen noch teilgenommen. Und wir hatten 1000 Teilnehmer, also richtig belastbare Zahlen. Und es gab so circa 30-35% der Betroffenen, die vor ihrer Erkrankung auch schon Erkrankungen aus dem Herz-Kreislauf-Bereich hatten. Jetzt kann man sagen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind auch in der Gesellschaft häufig, aber so häufig sind die auch nicht. Dann gab es eine interessante Gruppe um 20%, die Hormonprobleme hatten. Das waren fast alles Schilddrüsenprobleme. Und die größte Gruppe an Vorerkrankungen mit circa 40% waren die psychosomatischen Erkrankungen. Das war die Gruppe, die am vulnerabelsten, am anfälligsten war, auch im Post-Covid-Zustand zu entwickeln. Der Body-Mass-Index, also die Relation von Körpergewicht zu Quadratmeter Körperoberfläche, ist auch noch bei den Post-Covid-Patientinnen etwas erhöht, also sind etwas schwergewichtiger als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und das durchschnittliche Alter, was wir hatten, war 47 Jahre alt.
Wenn wir uns jetzt angucken, was neurologisch eigentlich los ist bei Post-Long-Covid, für Laien erklärt, können Sie das beschreiben? Also wahrscheinlich können Sie.
Ich kann auf jeden Fall versuchen, mir Mühe zu geben. Auch das ist leider vielfältig. Wir wissen, dass im Rahmen der akuten Infektion es zur Bildung von Blutgerinnseln kommen kann, von sehr kleinen, die dann sehr, sehr kleine Gefäße verschließen. Und dann findet man Durchblutungsstörungen, wie sehr, 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 sehr kleine Schlaganfälle, die die Betroffenen auch häufig gar nicht bemerkt haben. Das sieht man dann, wenn man nachher ein Bild macht, sieht man so ganz kleine Punkte an bestimmten charakteristischen Regionen des Gehirns in der Kernspintomographie und kann sagen, ah ja, das könnte damit in Zusammenhang stehen. Das ist aber wirklich beim mittleren bis niedrigen einstelligen Prozentsatz der Post-Covid-Betroffenen, also ist selten. Die meisten haben das nicht. Die meisten haben völlig unauffällige Kernspintomographien des Kopfes, also Abbildungen des Gehirns. Wo es etwas gibt, was messbar ist, das ist das sogenannte posturale Tachykardie-Syndrom. Das ist, wenn Sie sich zum Beispiel aus dem Liegen ins Sitzen erheben, dann sinkt ja das Blut so ein bisschen ab in den Bauchraum und in die Beine. Und um die Durchblutung des Gehirns trotzdem zu ermöglichen, pumpt Ihr Herz einfach ein bisschen schneller. Damit das nicht zu schnell schlägt, gibt es im vegetativen Nervensystem auch noch einen Gegenspieler, den sogenannten Parasympathikus. Und wenn das Herz dann zu schnell schlägt, fängt der es wieder ein. Und das ist bei gar nicht so wenigen Post-Covid-Patienten gestört. Durch verschiedene Dinge, die im Alltag vor dem Infekt überhaupt nicht belastend waren, langsames Gehen, wenn die ein bisschen besser sind, vielleicht auch Treppen steigen, kommen die in eine Situation, wo der Herzschlag auf einmal ganz schnell wird und ihnen wird so ein bisschen schummrig. Sie müssen auch ganz schnell atmen. Wer sich jetzt in der Medizin so ein bisschen ausgeht, der sagt, ah ja, kenne ich, Panikattacke. Da ist es ja genauso. Da muss man ganz schnell atmen, das Herz schlägt schnell und man hat Panik. Haben die meisten Post-Covid-Patienten aber nicht.
Fühlen sie sich dann so, als hätten sie eine Panikattacke?
Nein. Das ist der Unterschied. Die fühlen sich nicht so, wie wenn sie eine Panikattacke haben. Die haben auch keine. Die haben wahrscheinlich einen Parasympathikus, der... Da gibt's verschiedene Erklärungen für auf biochemischer Ebene, der nicht ausreichend gegenregulieren kann. Und dann kommen die in Situationen, wo der Sympathikus, also der für den schnelleren Herzschlag verantwortlich ist, die schnellere Atmung, der springt dann an und der sorgt für eine überschießende Reaktion. Und der Parasympathikus kann es nicht einfangen. Und dann hat man diese klassischen Situation. Das kann bis zu einer Synkope, also bis zum Bewusstseinsverlust führen, Gott sei Dank nur bei wenigen. Wir haben bei einer eigenen Untersuchung, wo wir Menschen langsam auf dem Laufband haben gehen lassen, gefunden, dass das aber immerhin bei 8 von 29 aufgetreten ist. Also so selten ist das nicht. Und das können Sie messen. Ermüdung und Erschöpfung oder besser gesagt das Gefühl von Ermüdung und das Gefühl von Erschöpfung, das können Sie aber nicht messen in Zentimeter, Sekunde, Watt oder irgendwie, das geht ja nicht. Das können Sie nur abbilden, indem Sie den Menschen Fragebögen geben und die diese ausfüllen und man die dann auswertet. Aber das ist ein Riesenproblem bei dieser Erkrankung. Sie haben keinen einen Messwert oder Blutwert, wo Sie dann sagen können, ah ja, charakteristisch für Post-Covid.
Und wie sicher können Sie das dann abgrenzen, Post-Covid, von anderen Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen?
Schwierig. Es ist wirklich häufig schwierig. Diese Definition, dass 12 Wochen nach dem Akutinfekt noch Symptome vorhanden sind oder neue Symptome hinzugekommen sind, die anders nicht zu erklären sind, die ist super pragmatisch, aber die ist wenig trennscharf. Und Ermüdung ist ein Symptom bei zig Erkrankungen, wenn Sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben, wenn Sie eine Blutarmut haben, sogenannte Anämie. Aber auch bei Krebserkrankungen gibt es das häufig. Es gibt es aber auch bei einigen neurologischen Erkrankungen, bei einigen autoimmunologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Myasthenie. Letztens hatten wir eine Patientin, seit 25 Monaten war die schon als Post-Covid diagnostiziert. Und dann haben wir gesehen, oh, die hat ja noch nie einer mit dem EMG untersucht. Dann haben wir da reingepiekt.
EMG?
Elektromyographie. Sie pieken mit einer Nadel in den Muskel und leiten die elektrische Aktivität ab. Und damit kann man bestimmte Formen von Nerven- oder Muskelerkrankungen nachweisen. Und man hat da reingepiekt und die hatte eine ganz typische Muskelerkrankung. Aber die macht auch müde, die macht auch Muskelschmerzen. Und die Differentialdiagnose ist, der Mediziner sagt immer breit. Zum Lungenfacharzt und zum Kardiologen gehen fast alle Post-Covid-Patienten auch 2 oder 3-mal. Einige andere Erkrankungen, auch aus dem psychosomatischen Bereich, sind ganz schwierig abzugrenzen. Menschen zum Beispiel, die depressiv sind, haben auch Schlafstörungen, haben eine Antriebsstörung, haben eine Freudlosigkeit, nehmen Schmerzen wahr. Das abzugrenzen von einem Post-Covid-Zustand ist nicht simpel.
Also würden Sie sagen, dass das dann nicht immer ganz sicher möglich ist, diese Abgrenzung herzustellen?
Genau, das ist häufig schwierig, weil es auch zu einem entsprechenden großen Teil auch sowohl als auch ist. Also ich glaube, es fällt schwer, aber wenn man mal versucht, sich in die Lage von so einem Menschen zu versetzen und man hat jetzt, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, 25 Monate auf dem Sofa gelegen und konnte immer nur zur Küche, zur Toilette und ins Schlafzimmer. Und das war's. Dann ist man ja sozial isoliert, es knirscht in der Partnerschaft, der Job steht auch auf dem Spiel, man weiß nicht, wie es weitergeht. Das sind ja alles existenzielle Belastungen. Wer entwickelt denn da keine Ängste oder Sorgen, traurige Stimmung oder Schlafstörung? Das trifft ja nahezu jeden. Und da dann eine ganz trennscharfe Abgrenzung zu Symptomen zu finden, die vielleicht nur und ausschließlich durch das Coronavirus ausgelöst wurden, das ist ganz, ganz schwierig. Und es ist ja auch akademisch. Wenn man alles behandelt, in dem Sinne, dass man den psychotherapeutischen Behandlungsbedarf auch mit abdeckt, kann man den Menschen, glaube ich, helfen.
Da haben Sie ein gutes Stichwort gegeben. Mich würde nämlich interessieren, wie konkret helfen Sie hier solchen PatientInnen? Wie sieht eine Behandlung, wie kann eine Therapie hier in der neurologischen Reha aussehen?
Wir durften in der kurzen Zeit, die wir diese Patientinnen kennen, viel lernen. Wir wissen jetzt schon relativ von Anfang an und genau, welche medizinischen Dinge wichtig sind, wenn sie noch nicht abgeklärt wurden, die wir klären müssen. Wir versuchen mit den Patientinnen das Pacing zu erlernen. Einmal im Rahmen so einer kognitiven Verhaltenstherapie, wo man also die verschiedensten Aspekte theoretisch anspricht. Und dann aber vor allen Dingen dadurch, dass wir in der Rehabilitation ein Übungsfeld geben, wie sie denn mit ihren Energieressourcen haushalten können. Und da kann es zum Beispiel mal viel, viel sinnvoller sein, eine bestimmte Therapie abzusagen, als hinzugehen. Und das mit den Patientinnen dann zu besprechen und auszuwerten, ist eine wichtige Aufgabe, sodass sie lernen, ein tragfähiges Energiemanagement herzustellen. Das ist dieses Pacing, sowohl theoretisch als auch praktisch. Und dann natürlich Identifikation vom psychotherapeutischen Behandlungsbedarf und Versuch, den beginnend abzudecken. Wobei, wenn jemand über so viele Monate ein chronifiziertes Leiden hat, dann braucht er natürlich auch weiter ambulante Psychotherapie. Und dann, ganz wichtig, Versuch der Entwicklung einer Perspektive. also auch sozialmedizinisch. Wie geht's denn auch weiter im Beruf? Ja, was gibt's für Möglichkeiten? Wie kann ich gefördert werden? Was steht mir zu? Was sind meine Rechte und Pflichten und so weiter? Das sind alles wichtige Themen.
Welche Disziplinen sind das hier im Haus, die dann typischerweise an so einer Behandlung beteiligt sind?
Das hängt so ein bisschen von der individuellen Symptomausprägung ab. Ganz klassisch beteiligt sind natürlich die Neuropsychologen, sind die Physio- und Sporttherapeuten, die Ärzte, die Pflegekräfte, der Sozialdienst, die Berufstherapie und manchmal eben auch die Ergotherapie und selten auch die Sprachtherapie. Wobei wir jetzt in letzter Zeit einige Atemgymnastikgruppen eingeführt haben, die auch von den Logopäden geleitet werden können.
Also der Fokus der Therapie liegt auf dem neuropsychologischen Bereich?
Ja, häufig ja, aber genauso wichtig sind die körperlichen Therapien, weil das ist ja sozusagen das angewandte Übungsfeld. Ja, und das ergänzt sich ganz gut.
Also das meinen Sie mit angewandtes Übungsfeld, dass die Menschen einschätzen, wie viel ist möglich, wie viel ist heute machbar oder wie viel ist möglich, damit ich nachher noch Energie habe?
Genau. Wie viel ist in der nächsten Stunde machbar? Ja, ganz genau.
Klar, da braucht man natürlich auch was zu tun, damit man das an etwas erproben kann. Ja, das leuchtet mir ein.
Genau, und dann wird es erst tragfähig in den Alltag umsetzbar. Einen theoretischen Vortrag, dafür brauchen Sie nicht hier hinzukommen.
Wie lange sind Post-Long-Covid-Patienten etwa hier?
Ja, in der Regel sind die Post-Covid-Patienten 4 oder 5 Wochen bei uns.
Kriegen Sie Rückmeldungen von ehemaligen PatientInnen?
Immer wieder dadurch, dass manche auch mittlerweile schon zum zweiten Mal kommen. Und die Rückmeldungen sind auch nicht selten so, dass die Nachsorgesituation nicht so günstig aufgestellt ist, weil sie ja dann in Mangelbereiche entlassen werden. Psychotherapie, die weiterlaufen soll, ist ein Mangelbereich. Neuropsychologie ist ein Ultramangelbereich, das gibt's ja kaum, wird manchmal von Ergotherapeuten mitgemacht. Medizinische Versorgung steht eigentlich gar nicht so im Vordergrund. Das wäre das, was so am einfachsten noch greifbar wäre, aber da gibt's gar nicht so den größten Bedarf. Schwierige sozialmedizinische Fragestellungen stehen meist unmittelbar nach der Rehabilitation an. Sie haben ja zuerst Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für 6 Wochen, dann 72 Wochen Krankengeld und dann haben Sie, je nachdem wie alt Sie sind, Arbeitslosengeld 1 im Rahmen der Nahtlosigkeit, 1 bis 2 Jahre. Und die Zeit haben die meisten schon rum. Und für die steht dann die Entscheidung an, ja, beantrage ich jetzt eine Rente oder nicht? Und die Beantragung der Rente ist für viele, auch wenn die eine Perspektive hätten, sowas wie ein existenzielles Muss, um einen gewissen Lebensstandard weiterhalten zu können oder um nicht komplett vom Partner oder einer Partnerin abhängig zu werden. Und da können wir, glaube ich, ganz, ganz viele Impulse setzen und die Menschen nehmen auch was mit. Aber wenn die in ihren alten Kontext zurückkommen, dann ist das für viele ganz, ganz schwierig. Darum haben wir jetzt auch ein Projekt mit der Universität in Lübeck und noch verschiedenen anderen Partnerkliniken ins Leben gerufen, in Kostenträgerschaft der Deutschen Rentenversicherung, wo die Menschen eben länger noch begleitet werden vom Psychologen und bei der beruflichen Wiedereingliederung unterstützt werden.
Also von der Klinik aus zurück zu Hause im Alltag
genauso
begleitet werden.
Ja, genau. Das machen dann bestimmte psychologische Institute, die sich auf solche Nachsorgeangebote spezialisiert haben im ambulanten Bereich.
Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Das heißt, die werden dann von Ihnen oder Ihren MitarbeiterInnen geschult?
Ja, genau. Die werden von unseren MitarbeiterInnen geschult und die begleiten dann im ambulanten Bereich die Menschen weiter mit Einzelgesprächen oder fahren mal mit denen zusammen zum Arbeitgeber oder begleiten die zu einer anderen Institution, wo die Unterstützung gebraucht. Wir haben ja Rehabilitanten, die kommen von aus der ganzen Republik, aus Kiel, Saarbrücken, Dresden, aus dem Pott, von überall. Also wir können das rein räumlich nicht, ja, unsere Mitarbeiterinnen aussenden und denen weiter unter die Arme greifen. Und dafür ist dieses Netzwerkprojekt da. Und da gibt es dann ganz viele psychologische Institute, die sich auf diese Nachsorge spezialisiert haben, die das dann übernehmen.
Aber das gibt's jetzt nicht ähnlich wie die digitale Nachsorge, die vor allem im physiotherapeutischen Bereich genutzt wird?
Das ist jetzt erstmal ein Präsenzangebot. Und jetzt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden sehen.
Gibt es eine Begegnung mit einem Patienten oder einer Patientin, die Sie nicht vergessen werden?
Eine Begegnung werde ich nicht vergessen. Das war eine Patientin, die kommt nicht aus dieser großen, großen Gruppe der Durchhalter, sondern die kommt aus der sehr kleinen Gruppe der Vermeider. Und die hatte im Rahmen ihres Corona-Infektes wirklich Todesangst, weil sie so schlecht atmen konnte. Trotzdem konnte sie nicht ins Krankenhaus, weil es da einfach keine Kapazität gab, sodass sie da 10, 14 Tage zu Hause das ertragen hat, ausgehalten hat und danach dann auch von mehreren Menschen Tipps bekommen hat, sich zu schonen, dass sie auf keinen Fall wieder in so einen Zustand kommt. Und die hat wirklich diesen Aktionsradius, Sofa, Küche, Schlafzimmer, Toilette, hat die nicht durchbrochen. Die hat zu Hause nicht mal eine Treppenstufe gemacht und kam dann so circa 9 Monate nach dem Infekt zu uns und war sehr besorgt, sehr traurig. Und im Rahmen dieser einen Untersuchung, die ich Ihnen eben berichtet habe, haben wir gesagt, wir stellen sie jetzt mal aufs Laufband. Wir machen diesen Fallschirmspringergurt, machen wir an, befestigen wir an ihnen, sodass sie nicht stürzen können. Wir haben eine Sauerstoffsättigung, sodass wir sehen, wenn ihr Sauerstoffgehalt des Blutes absinkt, es sind immer 2 Ärzte anwesend, es kann ihnen nichts passieren. Wir haben das Laufband angestellt und die Dame ist sofort im Tempo von circa 6 Stundenkilometern eine Stunde gegangen.
Ah ja.
Ist im Rollstuhl reingefahren worden? Und ist dann rausgegangen, Treppen gestiegen auf ihr Zimmer. Das war frappierend.
Für sie selbst auch wahrscheinlich, für die Dame, vermute ich.
Die war ambivalent. Die sagte, einerseits war sie total happy, ganz glücklich, dass sie sozusagen ihr altes Leben nahezu zurück hatte. Die war aber auch ganz bedrückt. Sie sagt, jetzt komme ich mir ja fast vor wie ein Betrüger. Und konnte das alles, was da passiert ist, gar nicht gut einordnen, hat sich auch am Anfang Schuld gegeben, aber ist dann letztendlich aus der Reha äußerst zufrieden rausgegangen.
Für uns alle war ja vor ein paar Jahren die Covid-19-Erkrankung neu. Am Anfang gab es große Unsicherheiten, man wusste nicht, wie es weitergeht. Ab wann haben Sie gewusst, das ist was, was uns länger begleiten wird mit den Spätfolgen?
Oh. Eigentlich nach so 2 Jahren, nachdem da Menschen zu uns kamen, die immer mehr chronifiziert waren und wir dann auch gemerkt haben, wir entlassen einen gar nicht so kleinen Teil mit erheblichem Behandlungsbedarf in die Nachsorge und der kann nicht abgedeckt werden. Da wurde einem dann klar, dass das schon was ist, was unsere Gesellschaft weiter begleiten wird. Wir kannten solche Fälle ja schon vor Corona. Es gab ja schon das Epstein-Barr-Virus, nur da erkrankten viel, 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 viel kleinerer Teil der Akuterkrankten an solchen Chronic Fatigue Syndromes, wo dann eben solche chronischen Müdigkeitssyndrome die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Bei Corona sind mehr Menschen akut erkrankt und es sind auch so circa bis zu 6%, denkt man heute, haben danach einen Post-Covid-Zustand gehabt. Und wer den erstmal 6 Monate hatte, davon bessern sich in den vorherigen Zustand innerhalb von 2 Jahren nur 5%. Das heißt, 4% bleiben ganz, ganz schlecht, da tut sich nichts. Und 91% sind irgendwo dazwischen, zwischen ganz schlecht und wieder der Alte. Und das ist ein Zeitraum immerhin von 2 Jahren nach der Infektion. Tja, das wird uns schon noch ein bisschen begleiten, fürchte ich.
Was ist Ihre Prognose? Wie lange wird uns das noch begleiten?
Es gibt ja erfreulicherweise nur sehr, sehr wenige Fälle, die jetzt mit Symptomen zu uns kommen, mit einem Corona-Infekt zu uns kommen, der nur wenige Monate zurückliegt. Die meisten haben irgendwo 21, 22, vielleicht Anfang 23 ihren Infekt, Akutinfekt erworben. Und da läuft jetzt unsere Gesellschaft in eine Entscheidung rein. Denn wenn wir unsere sozialen Sicherungssysteme so lassen, wie sie jetzt sind, dann passiert genau das, was ich eben ausgeführt habe. Dann ist bei vielen das Krankengeld und auch das Arbeitslosengeld 1 abgelaufen. Und dann werden sehr, sehr, sehr viele von diesen in die Rente gehen. Und damit sind dann die Behandlungsmöglichkeiten sehr dünn gesät. Das, was wir diesen Menschen in Kostenträgerschaft der gesetzlichen Krankenkassen im ambulanten Bereich anbieten können, ist mehr als übersichtlich. Und deswegen fürchte ich, dass viele dieser Betroffenen sich noch lange mit den Beschwerden herumschlagen, arrangieren müssen. Und im Moment fehlt mir so ein bisschen der Glaube an die Perspektive, dass unsere Gesellschaft dieses Problem löst. Vielleicht, das ist ja der Glaube, die Hoffnung, vieler Mediziner, die sich dem Ganzen aus immunologischer Sicht nähern, gibt es irgendwann mal den Antikörper oder die Plasmapherese. Alle Studien, die dazu in den letzten Monaten veröffentlicht wurden, waren ganz negativ. Also ich bin da eher pessimistisch, dass unsere Gesellschaft, so wie sie jetzt strukturiert ist, unser Gesundheitssystem, so wie es jetzt strukturiert ist, dieses Problem lösen wird.
Gibt es auch etwas, was Sie positiv stimmt?
Ja, positiv stimmt mich, dass wir beide jetzt darüber sprechen. Ja, denn das ist ja eine Chance, das auch so ein bisschen im Bewusstsein zu halten und dadurch auch die Anstrengungen, die in diesem Bereich unternommen werden, nicht erlahmen zu lassen. Es sollen ja bis zu 250.000 bis 400.000 Betroffene geben. Stellen Sie sich vor, die gehen alle in Rente. Ja, dann ist ja unser sowieso schon sehr labiles Rentensystem nochmal vor eine Riesenherausforderung gestellt. Also es stimmt mich sehr positiv, dass die Bedrohung für unsere Sozialsysteme so groß ist, dass man einfach was tun muss. Ja, und dann hoffe ich, dass dadurch auch ordentlich Druck aufs System kommt, dass auch weitere Therapieangebote für diese Menschen entwickelt werden, um sie vielleicht perspektivisch doch wieder voll in die Gesellschaft zu integrieren.
Jetzt haben Sie ja auch schon gesagt, die Versorgungslage im ambulanten Bereich ist nicht sehr gut. Wie sieht's mit den Reha-Möglichkeiten aus, so wie Sie das hier anbieten? Gibt's die flächendeckend in Deutschland oder sieht's da auch dünn aus?
Da bin ich jetzt wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, weil das steuert ja in der Regel die deutsche Rentenversicherung, weil die meisten von den Betroffenen sind ja im Alter, wo sie noch beruflich leistungsfähig sind und haben auch in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt. Die haben sich jetzt für einen Weg entschieden, den ich eigentlich auch sehr gut finde. Die haben ein sogenanntes Eckpunktepapier entwickelt, was denn Rehabilitationskliniken, die Post-Covid-Patienten behandeln wollen, was die denn an Leistungen erbringen müssen. Und das ist ein ganz ordentliches Paket. Und die Kliniken Schmieder in Geilingen und wir erfüllen das auch. Uns wird aber immer wieder gespiegelt von den Betroffenen, dass wir lange Wartezeiten haben und wir sehen auch, dass die Chronifizierungsdauer immer länger wird. Als wir unsere ersten Untersuchungen gemacht haben, die haben wir in Anfang 22 publiziert, da war die durchschnittliche Dauer zwischen Infekt und Aufnahme in die Reha 9 Monate, was auch schon nicht wenig ist. Mittlerweile bei der letzten POCORE-Studie waren wir bei 25 Monaten, steigende Tendenz.
Das sieht aus, als wäre der Bedarf größer als das Angebot. Ja.
Ja, das würde ich auch so gut maßen.
Als letztes noch eine ganz andere Frage. Was macht Sie stolz?
In diesem Kontext weiß ich nicht, ob stolz der richtige Begriff ist, aber es ist ja auch ein zutiefst ärztliches Bedürfnis, Menschen helfen zu wollen und mit denen in Kontakt zu treten. Das ist mit den Post-Covid-Rehabilitanten eine große Herausforderung, weil die in unserem Gesundheitssystem in der Regel viel Frustration schon erlebt haben. Und wenn man von denen dann die Rückmeldung bekommt, dass man sich auch verstanden fühlt und dass da sowas wie eine therapeutische Beziehung entsteht und man denen auch helfen konnte, das ist dann schon auch ein gutes Gefühl.
Und diese Rückmeldung bekommen Sie? Vermutlich.
Immer wieder mal. Ja. Immer wieder mal, genau. Erfreulicherweise immer wieder mal, ja.
Ja, schön. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch und für die Einblicke in Ihre Arbeit mit Liz und mit Long-Covid-Patientinnen.
Ja, es ist sehr gern geschehen.
Eine neue Folge dieses Podcasts gibt es an jedem ersten Donnerstag im Monat. Auf Spotify, bei Apple Music und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast kostenlos. Bewertet ihn und schaut auf Social Media bei den Kliniken Schmieder vorbei. Bei Facebook unter Kliniken Schmieder in einem Wort, bei Instagram unter Kliniken-Schmieder. Feedback zum Podcast könnt ihr uns gerne auch per E-Mail senden an podcast@kliniken-schmieder.de. In der nächsten Folge spreche ich mit Katharina Schrode, Leiterin der digitalen Nachsorge, über ihren Gegenstand von Interesse. Tschüss und bis zum nächsten ersten Donnerstag im Monat.
Das war Gegenstand von Interesse, der Kliniken Schmieder Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.
Musik.